Ja, ich würde vorschlagen, wir beten direkt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf nächste Woche. Die aufmerksamen Leser der Gemeindezeitung, der Terminplaner, die haben sich schon vielleicht auf den nächsten Sonntag gefreut, auf Andreas Hildebrand, der hierher kommen soll und hier predigen darf. Jetzt ist er leider erkrankt und kann den Termin nicht wahrnehmen. Das tut uns leid, aber das ist manchmal so in der Herbstzeit. Da kommt so einiges und nimmt uns mit. Herbstzeit. Wir haben gerade davon gehört, der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist das heute. Und ich habe ein bisschen andere Erinnerungen als die, die du uns vorhin präsentiert hast, Christoph. Für mich ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr eigentlich ein Sonntag, der sehr traurig ist. Sehr traurig. Ich bin früher in die evangelische Kirche mit meinen Eltern gegangen und der letzte Sonntag im Kirchenjahr war der Sonntag, wo noch einmal diejenigen verlesen wurden, die in dem Jahr verstorben sind. Das war mir in Erinnerung. Das war das, was ich damit verband. Ein bisschen Trauer. Nein, manchmal auch ganz viel Trauer. Und sowieso muss ich sagen, diese Zeit so zwischen Sommer und Winter, die setzt mir schon ein bisschen zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht körperlich das eine. Man sieht überall schniefende Nasen. Es ist dauernd grau und dunkel. Die sonnigen Herbsttage mit Laub, fallendem Laub und so, die sind dann doch seltener, als man eigentlich denkt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob euch das auch so geht. Wo ihr dann denkt, naja, lieber hätte ich entweder anständig kalt oder vernünftig warm. Sowas dazwischen, das kann ich nicht so recht leiden. Und ich bin jetzt auch nicht gerade so jemand, der sich bei so einem Wetter dann so rauswagt auf sein Mountainbike und dann über irgendwelche Alpen fährt wie du. Respekt. Ich sehe die immer, wenn die so völlig verdreckt da durch die Gegend kommen, dann denke ich, ja, das ist, wow. Respekt, ja. Ich muss das nicht haben. Naja, aber das ist Herbst. Herbst ist jetzt nicht gerade meine Jahreszeit. Sowieso nicht, weil man möchte noch so viel erleben bzw. erledigen für dieses Jahr, was man nicht ins nächste Jahr schleifen will. Die Schulen machen nochmal richtig Druck, das neue Jahr hat gerade erst angefangen, die Unis machen Druck, da sind Prüfungen dran, es geht richtig rund. Eigentlich hat man überhaupt keine Zeit zum melancholisch werden, weil man so in der Hektik verfallen ist. Und jetzt steht ja auch schon wieder Weihnachten vor der Tür. Das geht doch ganz schön fix. Man kommt eigentlich nicht so recht zum Durchatmen. Und dann sich Gedanken machen noch einmal übers Jahr, das fällt einem dann schon schwer. Vielleicht ist der eine oder andere schon genervt von den Terminen, von den ganzen Feiern, die noch auf einen zukommen sollen. Und im Glauben bereit sein? Ich muss sagen, ich habe im Moment nicht gerade viel Zeit für Stille und Muße, um darüber nachzudenken. Und ich weiß nicht, wer von euch sagt, ja, Weihnachten, da kommt eine Botschaft, da freue ich mich schon wieder drauf. Da hat der eine oder andere vielleicht keine großen Erwartungen. Das geistliche Leben läuft bei vielen von uns im Moment vielleicht so eher auf Sparflamme, weil die gesetzten Termine, die sind da und es kommen noch so ganz, ganz viele andere dazu und das Leben ist voll. Zeit zum Auftanken, das ist vielleicht noch sonntags da. Gerade noch die Predigt, damit man noch einmal durch die Woche kommt. Ich muss sagen, selbst mir fällt es schwer, sich Zeit zu nehmen für Ruhe und Stille, mit Gott in Kontakt zu sein, in so einem hektischen Alltag. Und in den letzten Tagen bekam ich eine E-Mail, die mich ein bisschen, ja, zuerst belustigt hat, von einem Freund und Kollegen. Der schrieb nämlich mir eine E-Mail und am Schluss dieser E-Mail sagt er, alles Gute und Gott mit dir. Und ich muss sagen, zuerst habe ich gelacht. Was ist das denn für ein Gruß? Gott mit dir. Das klingt doch ein bisschen, ja, altmodisch, antiquiert. Ein bisschen fromm vielleicht sogar. Ja, was ist denn das für einer? Gott mit dir. Und wenn ich euch das irgendwie auf der Straße wünschen würde, würdet ihr vielleicht genauso gucken wie ich. Vielleicht würdet ihr ein bisschen lächeln und denken, ja, da möchte aber jemand ganz fromm sein. Aber ich muss sagen, diese Aussage, die hat mich schon ein bisschen angesprochen. Die sagt nämlich etwas Wichtiges aus. Hier ist etwas für deinen Alltag. Hier ist etwas für deine Hektik, für deine Schwierigkeiten, ja, vielleicht sogar für deine Melancholie. Aber genauso für die schönen Momente. Gott ist mit dir. Das ist die Zusage. Und das ist die Zusage, die ich heute Morgen gerne weitergeben möchte. Denn ich habe einen Predigttext rausgesucht und ich muss sagen, ich bin richtig von diesem Predigttext gepackt worden. Der steht am Ende des ersten Teils des Römerbriefes in Kapitel 8. Da fängt Paulus mal wieder auf seine ganz eigene Art und Weise an zu jubeln. In Vers 31 bis 39. Und ich möchte das gerne vorlesen. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder in euren Bibeln. Römer 8, 31 bis 39. Paulus sagt da, was können wir denn jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns dann noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen uns zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn in der Schrift heißt es, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Da hat sich aber jemand in Rage geredet. So ein Text, den muss man erstmal so an sich ranlassen. Der fängt etwas steif, etwas juristisch an mit Verklagen und Anklagen. Und man ist geneigt, wenn man diesen Text liest, dass man das im Kopf bestätigt und sagt, jo, weiß ich, habe ich schon mal gehört. Aber die 30 Zentimeter zwischen Kopf und Herz, die werden da manchmal doch nicht überbrückt. Was bedeutet das denn für unser tägliches Leben? Das, was wir hier gehört haben. Was steckt denn in diesen Versen? Eigentlich ist es eine Zusammenfassung von dem, was er entworfen hat von Kapitel 1 bis 8. Und ich habe diese Verse einfach mal geteilt, weil es eine gute Einteilung meines Erachtens war. Und ich habe den ersten Teil überschrieben mit unserem Motto, Gott mit uns. Was fehlt da noch? Gott mit uns. Was fehlt da denn noch? Paulus, der beschäftigt sich in dem ersten Teil hier von unserem Text vor allen Dingen mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und was soll man denn noch bitte sagen? Er hat das ganze Thema einmal durchgesprochen im Römerbrief. Ja, alle sind schuldig. Jeder Mensch ist schuldig. Jeder Mensch verdient den Tod. Da gibt es nichts mehr zu beschönigen. Das hat er lange und klar ausgebreitet. Und dass wir verklagt werden und verdammt werden, das ist die logische Folge dafür, dass wir schuldig sind. Und zum Glück kommt hier ein Aber. Aber Gott ist für uns. Gott mit uns. Der setzt nämlich alles ein. Zuallererst sagt Paulus seinen Sohn. Das ist Weihnachten und Ostern zusammen. Gott verschont nicht seinen Sohn für uns. Diese Aussage, die muss man erstmal auf sich wirken lassen. Gerade dann, wenn man sie häufiger gehört hat. Gott verschont nicht seinen Sohn für uns. Seinen Sohn verschonen. Da klingelt es etwas bei denjenigen, die häufiger die Bibel lesen. Da gibt es nämlich eine Geschichte im Alten Testament bei Abraham, wo das fast der Fall ist. Abraham, der hat einen Sohn bekommen, sein Isaak, sein Liebstes, sein Bestes. Und dann eines Tages kommt Gott zu ihm und sagt ihm, du geh hin und opfere deinen Sohn. Geh ins Gebirge und opfere deinen Sohn. Und wenn man diese Begebenheit, diese Geschichte einmal liest, ja, dann merkt man richtig, was für eine Hochspannung in dieser Geschichte liegt. Man merkt, was für eine Spannung, unter was für einer Spannung dieser Abraham gestanden haben muss. Der geht mit seinem Sohn an der Hand ins Gebirge, der lässt alle seine Diener zurück und sagt, ich gehe jetzt mal da hoch. Und sein Sohn fragt ihn sogar noch, wir wollen opfern, hier ist der Altar, aber wo ist denn das Tier, das wir opfern? Und ich muss sagen, das ist doch eigentlich überhaupt keinem Menschen zuzumuten. Wenn ihr diese Geschichte lest, da zerreißt einem doch das Herz. Das ist der einzige Sohn, den er hat, das Allerbeste. Und mir als Vater, da zerreißt es doch. Ich würde doch alles dafür geben, aber doch bitte nicht meinen Sohn. Das ist doch einem Menschen nicht zuzumuten. Und glücklicherweise mutet Gott das dem Abraham auch nicht zu. Gott schreitet ein, Abraham muss seinen Sohn doch nicht opfern. Isaak darf leben. Aber da, wo Gott bei Abraham einschreitet, da macht er selber den nächsten Schritt. Und das ist für mich das Unglaubliche. Denn was für eine Spannung, was für eine Kraft muss genau dahinter stehen. Gott lässt seinen Sohn in eine Welt gehen, in der Egoismus, in der Neid herrscht, in der Selbstsucht herrscht. Er erträgt es, dass sein Sohn vor Angst zitternd auf den Knien in Gethsemane liegt und darum fleht, eben das nicht machen zu müssen. Gott ist derjenige, der Verleumdung und Verachtung seines Sohnes verträgt, gerade von dem Volk, wo er sagt, das ist mein auserwähltes Volk. Gott erträgt es, dass sein Sohn eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt und an ein Kreuz genagelt wird und ein Todesschrei ausstößt, wo er fragt, Gott, wo bist du? Ich bin alleine. Das hält ein Vater schier nicht aus. Gott gibt alles auf. Und wofür? Für dich und für mich. Damit du leben kannst und damit ich leben kann. Wer bitte kommt irgendwie auf die Idee, dass Gott uns noch irgendetwas vorenthalten würde, wenn er nicht das Allerbeste schon gegeben hat? Wer kommt auf die Idee, noch irgendetwas einzufordern? Das ist, als würde man ein riesiges, wunderschönes Schloss geschenkt bekommen. Ich habe hier euch eins mitgebracht. Görtlingshausen, ein wunderschönes Schloss. Richtig groß, Dutzende von Zimmern, ein wunderschönes Parkett in jedem Raum, hohe, mit Stuck verzierte Räume, altes Mobiliar, ein riesiger Park. Wunderschön, dort kann man spazieren gehen, dort kann man Zeit verbringen. Und stellt euch vor, so ein Schloss würdet ihr geschenkt bekommen und derjenige, der euch das schenkt, der sagt, hier, du kannst alles haben. Das gehört alles dir. Die Diener, die versorgen dich. Du kannst spazieren gehen, egal wo du willst. Alles gehört dir bis an dein Lebensende. Genieß es. Stellt euch das mal vor. Unglaublich, oder? Vielleicht sagt der andere, nee, wollte ich gar nicht wohnen. Das mag ja auch sein. Aber das ist doch mal ein Angebot. Wenn mir so mit so jemand kommt, da würde ich mal eine 3-Zimmer-Wohnung sofort aufgeben. Ja, es ist wunderschön, wenn Gott so ein Angebot macht, so ein riesiges Schloss uns schenkt. Wer käme dann bitte auf die Idee und fragt denjenigen, der uns das schenkt, warum darf ich nicht duschen? Das wäre doch völlig widersinnig. Derjenige, der uns das schenken würde, würde sich auf den Kopf greifen und sagen, hallo, da ist nicht nur ein Badezimmer, da sind 5. Dusch so lange, bis du eingeweicht bist. Das darfst du alles haben. Wisst ihr was, bei Gott ist das ganz genauso. Der schenkt uns jede Ecke, alles, was er hat, das Beste. Sollte er uns nicht damit alles andere auch schenken? Das ist alles, was er uns bietet. Bei Gott gibt es mehr. Gott sagt, ich bin derjenige, der für dich da ist. Ich bin derjenige, der für dich eintritt, der mit dir ist, der dich versorgt und dich geborgen hält. Und ich gebe dir sogar Anteil an der Herrschaft von Jesus selber, weil der sitzt an meiner Rechten und du darfst mit ihm herrschen. Das sagt Gott. Der Kirchenvater Chrysostomus, der hat das folgendermaßen ausgedrückt. Der hat gesagt, was machst du dir Gedanken über dein Leben, wenn wir den Herrn haben? Das klingt ganz leicht. Das klingt ganz einfach und doch unglaublich. Wenn er nicht hier unser Kopf wäre. Und da kommen die Gedanken wie, ja, habe ich das wirklich verdient? Dass Gott sich so zu mir stellt? Will er mir wirklich alles geben? Bin ich das überhaupt wert? Bin ich gut genug? Ich könnte auch ein bisschen mehr Bibel lesen. Ich könnte auch ein bisschen mehr beten noch. Ich könnte ein bisschen ehrlicher sein auf der Arbeit. Ein bisschen freundlicher. Und plötzlich sitze ich auf einer Anklagebank. Mein Gewissen setzt mich auf die Anklagebank. Und das Schlimmste ist, es stimmt. Ich könnte besser sein. Und was sagt Gott? Gott sagt, wer will dich denn beschuldigen? Dein Gewissen? Die Leute, die dir nahestehen, dein Ehepartner, deine Kollegen, sonst wer? Will Satan dich beschuldigen? Die hätten allen Grund dazu. Aber ich, der lebendige Gott, ich stehe hier und ich spreche dich frei. Gott sagt, ich spreche dich gerecht. Gott sagt, wenn ich dich berufe, ist es egal, was dein Gewissen sagt, ob du gut genug bist oder nicht. Es ist egal, weil ich dich auserwählt habe und ich dich zu mir ziehe. Und wenn ich dich zu mir ziehe, dann bist du gerecht, weil ich dich gerecht mache und nicht, weil du so gerecht tust. Ich spreche dich frei, weil deine Sünde schon gezahlt wurde von Jesus Christus. Gott mit uns. Dann fehlt uns nichts mehr. Dann kann uns auch keiner mehr anklagen. Dann steht Gott an unserer Seite. Das ist die erste gute Botschaft, die wir heute Morgen hier mitnehmen dürfen. Für diesen tristen Alltag. Für den tristen Herbst. Und im zweiten Teil ab Vers 35 kommt eine zweite gute Nachricht. Und wieder kommt es ein bisschen statisch rüber mit so einer rhetorischen Frage. Aber jetzt verändert sich der Ton. Der wird nämlich persönlicher. Paulus fragt, was bitte kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Von der Liebe Gottes. Ich habe den Punkt überschrieben mit der Aussage, Gott ist mit uns und wir haben den Sieg. Wenn wir den Kontakt zu Jesus verlieren, dann haben wir verloren. Wenn wir den Kontakt zu Jesus verlieren, dann sind wir verloren. Und tatsächlich, sagt Paulus, gibt es Dinge, die an dieser Verbindung zwischen mir und Jesus rütteln wollen. Und zuallererst zählt er hier etwas auf, was er an seinem eigenen Leib erlebt hat. Nämlich zu wenig Essen, zu wenig Kleidung, Angst, Verfolgung, Gefahr und sogar der Henker, das Schwert. Passt so etwas zum Jubel? Gott ist mit uns? Ist das nicht für Auserwählte ein bisschen komisch? Wir, die Auserwählten Gottes, und jetzt sollen wir leiden? Das passt doch eigentlich nicht zusammen, oder? Paulus zitiert hier dann einen Vers aus Psalm 44, Vers 23. Nein, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das sind Schafe, die es noch nicht mal wert sind, dass sie geschert werden. Deinetwegen. Die Bindung an Jesus ist der Grund dafür, dass wir Christen leiden müssen. Leid und Bedrängnis, das ist jetzt nicht gerade etwas, was uns so präsent ist. Aber es gehört zum Leben eines Christen eigentlich dazu. Er hat schon in Kapitel 8, Vers 17 darüber gesprochen. Da sagt er, wir sind Erben Gottes, wir sind Miterben von Christus. Und dazu gehört es, dass wir auch mit ihm leiden. Das ist für das Christenleben ganz normal. Es wäre sehr spannend, sich mit diesem Thema etwas genauer auseinanderzusetzen und sich diese einzelnen Stellen etwas intensiver anzuschauen. Denn es ist etwas, was in unserer Zeit und in unserer Umgebung fast keine Rolle spielt. Wann haben wir denn eine Rakete gehört, die auf uns niedergeht? Wann haben wir denn darüber gesprochen, dass wir unter Druck geraten, weil wir Jesus bezeugen in unserem Alltag? Doch recht wenig. Das verlieren wir leicht aus dem Auge, dass es uns so gut geht. Aber Leid soll nicht das Thema sein heute Morgen. Das Thema, das für Paulus wichtig ist, zeigt er an mit einem Wort, das aber heißt. Und damit zeigt er, dass selbst im Leid der Jubel nicht untergeht. Wir Christen, die zu Jesus gehören, die an Jesus gebunden sind, wir werden einen glänzenden Sieg davon tragen. Einen unglaublichen, übertrefflichen Sieg, so sagt Paulus. Paulus sagt, ich bin absolut überzeugt davon, dass wir siegen werden. Dass uns nichts, aber auch gar nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und dann fängt er an, eine Aufzählung zu machen mit 10 Begriffen. Und selbst so eine Aufzählung, die hat selbst bei Paulus eine Seltenheit. Denn da bezieht er alles ein, alles, was er kriegen kann. Da sagt er, alles, was zwischen Tod und Leben ist, sprich, das spricht euer Leben an, das spricht mein Leben an. Das gesamte Leben, das Unglück, den Alltag, Streit, Schwierigkeiten, Probleme, unsere Sehnsüchte, unsere erfüllten Wünsche, aber auch unsere unerfüllten Wünsche. Alles das ist da drin in dieser Aufzählung. Das alles, was ihr erlebt, tagtäglich neu, das kann uns nicht trennen von Jesus selber. Auch nicht überirdische Mächte, keine Engel, keine bösen wie guten Engel, keine Mächte, die an uns rütteln, wo uns fragen, wo die auf einmal herkommen. Auch sie kapitulieren vor der Größe Gottes, vor seiner Liebe und seiner Gegenwart. Und auch eure gefüllten Terminkalender, die jagenden Termine, das, was alles noch so reinkommt, da, wenn ihr nicht mehr wisst, wo euer Kopf steht, das Gegenwärtige und das Zukünftige, alles das ist nicht stark genug. Die Zeit ist nicht stark genug, sich zwischen dir und Jesus zu stellen, sagt er. Als Vorletztes nennt er hier noch die Höhe und die Tiefe. Also er zeigt damit Zeit und Raum. Alles, was ich geschaffen habe, das ist zu schwach. Ey, Gott kennt deine Höhen und kennt deine Tiefen. Und sei es eure seelischen und geistigen Höhen und Tiefen. Gott lässt sich nicht trennen von dir. Und als wenn Paulus nochmal ganz sicher gehen möchte, dass seine Aufzählung ja vollständig ist, sagt er, es gibt keine Kreatur, die das irgendwie groß schaffen könnte, um euch beide auseinanderzureißen. Es gibt nichts, denn alles ist von mir geschaffen. Ich bin Gott. Ich als Schöpfer stehe da oben drüber. Es gibt nur ein Wort, was diese Aufzählung irgendwie zusammenfassen kann. Nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir fahren einen überragenden Sieg ein. Nichts kann uns trennen. Allerdings ist dieser Sieg ein sehr passiver Sieg. Denn nicht wir siegen, denn wir siegen durch den Gott gerecht gemacht hat, der uns liebt. Wir siegen durch Jesus. Das hat etwas Passives. Mich faszinieren diese Geschichten aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ja, zieht, liebes Volk Israel, zieht in den Kampf. Ich werde bei euch sein. Und die ziehen in den Kampf und was passiert? Das Ding ist schon gelaufen. Finde ich mir erstaunlich. Jedes Mal wieder, wenn ich so eine Geschichte lese. Ja? Da haben die sich endlich entschlossen, jo, okay, wir ziehen los. Und bis die dann in die Pötte kommen und alles organisiert haben, dann sind sie da auf den Weg gekommen. Und was passiert? Hops, gar keiner mehr da. So Mist. Wieso Mist? Das ist genau das, worum es geht. Gott ist mit uns. Der hat schon gekämpft. Der ist schon längst am Ziel. Der hat schon längst den Sieg. Und was wir müssen, ist eigentlich nur dazustehen und das in Anspruch zu nehmen. Das Schlüsselwort dafür, das ist Glaube. Wir benutzen das Wort Glaube sehr häufig. Manchmal wirkt es ein bisschen abgegriffen. Glaube meint, dass ich selber nichts tun kann. Dass ich nichts einsetzen kann an meiner Kraft, an meinem Bemühen. Alle Anstrengungen sind im Glauben fremd. Denn Glauben bedeutet, dass ich vertrauensvoll Ja sage zu dem, was Gott mir vor die Füße legt. Das ist Gottes Leistung. Zu dem sage ich Ja, das ist Glaube. Und hier wird der Sieg von Jesus über alles groß gemacht. Da kann ich mich dranhängen. Da muss man sich manchmal zu durchkämpfen. Manchmal gegen die eigenen Gefühle. Wenn uns Gott Herausforderungen vor die Füße stellt und sagt, geh da rein, dann haben wir manchmal zu kämpfen mit unserer eigenen Lustlosigkeit und unserer eigenen Abgestumpftheit. Wir warten darauf, dass wir dann endlich die Sehnsucht in uns bekommen und die Freude und dann sagen, ja, jetzt geht's los. Das passiert häufig nicht. Genau da heißt es, zu kämpfen, zu sagen, Gott, nichts kann mich trennen. Ich gehe mit dir diesen Weg, weil es der Beste ist, das, was mir passieren kann. Wir müssen manchmal kämpfen gegen unsere Ungeduld. Wir möchten gerne Ergebnisse sehen. Wir möchten den Sieg schon längst sehen, bevor wir überhaupt losgelaufen sind. Auch dagegen müssen wir kämpfen. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Auch nicht der Wunsch, etwas Greifbares in der Hand zu haben. Denn wenn wir das in der Hand haben, dann ist das kein Glaube. Zu siegen heißt, sich tagtäglich neu Jesus anzuvertrauen, sich bewusst an seine Seite zu stellen und kein Unglück, keinen unerfüllten Wunsch, keine Sehnsüchte zwischen mich und ihn zu lassen, sondern immer zu sagen, ja, Gott, du stellst mich hier rein. Und ich weiß, mit dir kann ich da durchgehen. Weil du mir alles gibst, was ich brauche. Wie schaffe ich das denn täglich? Wie schaffe ich das, wenn ich morgen früh wieder aufstehen muss, gerädert vielleicht von der Nacht, weil die Kinder geschrien haben, mir läuft die Nase oder was auch immer euch morgen früh begegnet. Vielleicht der Kaffee, der euch die Zunge verbrennt. Wie schaffe ich das denn tagtäglich neu, diesen Schritt zu gehen? Ich habe dazu einen altmodischen Tipp. Dieser altmodische Tipp heißt, lernt Vers 38 und Vers 39 auswendig. Und sagt ihn jeden Tag für euch. Betet ihn für jeden Tag neu durch. Übt euch darin, diese Wahrheit aufzunehmen. Sie steht hier vor euch. Das sagt Jesus euch zu. Und wo Jesus sagt, das mache ich, wird er das auch tun. Denn aus dem Glaube erwächst eine Erfahrung. Nimm diesen Vers bei jeder Schwierigkeit, die sich vor dir stellt, in Anspruch und sag, ja, ich weiß, es ist schwer, aber ich gehe da durch. Denn nur wenn du das einübst, wirst du in der Hektik, in den Schwierigkeiten des Tages, dich auch daran wieder zurückerinnern. Zurückerinnern daran, Gott ist mit dir. Eine Frau, die das erlebt heißt Pauline Jacobi. Die hat jetzt nichts mit unseren Jacobis hier in der Gemeinde zu tun. Sie kommt aus den USA. Und die hat das in ihrem Leben auch eingeübt, tagtäglich. Die ist nämlich 92 Jahre alt, war gerade beim Einkaufen und hat ihren Einkauf in ihr Auto geräumt, setzte sich in ihr Auto auf den Fahrersitz und wollte gerade wieder nach Hause fahren. In dem Moment reißt jemand die Tür auf, setzt sich auf den Beifahrersitz und hält ihr eine Pistole an den Kopf. Der wollte ihr Geld. Und was sagt Pauline dazu? Pauline sagte zu diesem Mann, Jesus ist in diesem Auto und geht mit mir überall hin. Wenn du mich tötest, dann gehe ich in den Himmel und du gehst in die Hölle. Ich musste auch etwas schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber die Frau, die hat was verstanden. Die hat verstanden, dass Jesus derjenige ist, der alle Macht hat. Die hat verstanden, dass wir mit all unseren Schwierigkeiten und Problemen, mit den guten und den schlechten Dingen, dass die nichts uns anhaben können, dass die Verbindung zu Jesus so stark ist, dass nichts dazwischen kommt. Zu diesem Jesus wollen wir uns wieder neu durchkämpfen in der nächsten Woche. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass ihr erlebt, dass euch nichts scheiden kann von der unglaublichen Liebe Gottes, dass ihr den Sieg einfahren könnt, jeden Tag aufs Neue, sodass ihr ein Leben lebt in seiner Fülle und in seiner Herrlichkeit. Amen.